Lieber Herr Fernhauten,
wie sehen Sie das Verhältnis von Form und Gattung? Vor dem Hintergrund steht eine musikwissenschaftliche Analyse, die man allenthalben nachlesen kann. Angeblich hätte sich die Gattung Streichquartett im 20. Jahrhundert aufgelöst.
Ich glaube zum Teil, es hat mit dem Sublimen zu tun, beziehungsweise mit dem Begriff der Plötzlichkeit, dem Begriff der überhaupt der Spätromantik, also Frühromantik, Aufklärung, ja? Ich glaube nicht, dass die Gattung sich aufgelöst hat, dass es nur vier Streiche gibt. Vornehmlich bei Komponisten selbstverständlich, die nur ein oder zwei Streichquartette geschrieben haben, manchmal ohne den Titel Streichquartett beigefügt zu bekommen, denke ich eher dann, dass die Gattung auf schwachen Füßen steht. Aber bei Komponisten, die sich mehrfach dem Genre widmen, da sehe ich ganz anders, denn ja, es gibt eine so Mikrogeschichte, die sich der Sukzession der Stücke des einzelnen Komponisten anhaftet. Und es ist sehr wichtig, dass man diese Mikrogeschichten, ich nenne nur Schönberg, ich nenne nun Bartok zum Beispiel, nach dem Kriege hat es ja mit dem Wolfgang Riem und anderen Komponisten auch, mit dem James Dillon jetzt hat er viele, ich habe jetzt 6+ verschiedene gattungsuntreue Stücke komponiert. Ich denke, dass der einzelne Komponist wo zunächst den geschichtlichen Stand der Gattung dann ins Auge fassen muss und fragen, ist das wirklich etwas, was jenseits der Grenze des einzelnen Stückes oder der Akzidentalien des Mediums sozusagen steht? Ich glaube doch, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, das geht mit dem Sublimen um. Ich denke, das sind Termini, die dann durch Kant und Hegel und des Weiteren bis zu Nietzsche geprägt worden sind. Sie sind natürlich zutiefst getränkt im Bewusstsein der Geschichte, auch als irgendwas, was nicht direkt fassbar ist. Man kann zwar die Geschichte besprechen, man kann sich einigen über bestimmten Dingen, aber die Geschichte, so wie der Walter Benjamin sagt, lässt sich nur im gegebenen Augenblick erfassen. Ja? Deswegen Plötzlichkeit. Es kommt die Wahrnehmung dessen, was die Geschichte ist, ist ein ganz anderes Tier als die intellektuelle Aufarbeitung von Sukzessionen von Daten und Personen. Und diese Art von Überinterpretiertheit ist es, was der Gattung der Streichquartett präzis anhaftet.
Ich sehe da eine ganze Reihe von übergreifenden Aspekten, die die Gattung im 21. Jahrhundert ausmachen. Auch wenn man in die Tiefen der Geschichte gräbt, wenn man bis zu Haydn kommt. Und ein solch ein Moment ist der soziopsychologische Charakter der Formation, der sich ja auch bis in den Satz hinein wiederfindet. Und überhaupt ein sublimes Changieren, eine Unmöglichkeit, eine Grenze zu ziehen, auch in diesem soziopsychologischen Bereich, zwischen Individuum und Gruppe. Es ist also wie in keiner anderen Besetzung, wo man kaum noch sagen kann, wo sich das Individuum aufgibt, ohne sich aufzugeben, um in einer Gruppe aufzugehen.
Doch, das ist ganz richtig und ich stimme dem völlig zu. Ich denke zum Beispiel, dass die anderen Gattungen, die gang und gäbe waren zu jener Zeit, die Sie ansprechen, keineswegs diese Ansprüche an ihre Mitgliedschaft stellen. Zum Beispiel das Streichtrio. Streichtrio kommt aus der Suite, es kommt aus verschiedenen eher steifen Barockkonstellationen. Und man sieht ja, die Geschichte des Streichtrios in dem 19. Jahrhundert fast nicht existiert. Rege und solche Komponisten haben welche geschrieben. Aber im 20. Jahrhundert auch recht magere Früchte tragen. Das ist nicht nur akzidental. Das ist wirklich, weil Streichquartett so ein schimmendes oder dunkelschimmendes Andere hat, was supportiv, aber auch hinter dem Wirken der vier Leute, der vier Personen sitzt. Und überhaupt das in Frage stellt, überhaupt das beflügelt, überhaupt das neu umstaltet, was sie unternehmen. Es geht ja nicht mehr, was ich glaube, sie andeuten wollen, und deswegen habe ich die Frage schon gestellt, es geht nicht mehr um vier vernünftige, intelligente Männer. Ja? Es geht überhaupt um die Begegnung der Kreuzwege. Es geht ja, wenn man sieht, die meisten Streichquartette, die heute geschrieben werden, sie bauen sich trotzdem auf der alten Gattungsnormen auf. Sie haben von Form gesprochen. Und ich glaube, die meisten, ich hoffe, dass ich Ihnen nicht Unrecht antue, aber es ist einfach eine abstrakte Frage im Moment. Sie sehen die Form nicht und die Ausfragung der Form nicht als zentrale Aufgabe des Streichquartettes. Man will ein effektives Streichquartett schreiben, ja? Und Gut, warum soll das nicht wie ein Klaviersonate aussehen oder ein Orchesterstück, ja, in Miniatur? Aber ich glaube nicht, dass das Fall ist. Die guten, die wirklich frappierenden Streichquartette haben eine Einmaligkeit auf sich, was irgendwie einhergeht mit dem Gruppenbewusstsein. Und daher würde ich nicht sagen, dass bei dem Nono das nicht ein Streichquartett ist. Da sieht man nur die Oberfläche. Ich glaube, es gibt auch Qualitäten in dem Stück, auch wenn es nur eine Einmaligkeit ist, die wirklich tiefergreifend so rumwühlen in dem sozialen Psyche, als bei anderen Gattungen der Fall gewesen wäre, auch bei dem Nono selber. Schaut man sich die Stücke für zwei Geigen an und anderen späteren Werken zum Beispiel, das ist nicht das Gleiche. Man sieht ja bei dem Moderne, ich hatte jetzt gerade eine tief eingreifende, tief beleuchtende Analyse seines zweisätzigen Streichquartetts in den frühen 50er Jahren gelesen. Man denkt, ja, das ist ein Musterbeispiel des Surrealismus, ist halt ein Stück serielle Musik und er hat ein Quartett, na gut, aber nicht. Nein, dieses Stück mindestens dreimal bearbeitet, jedes Mal zunächst ein bisschen bedürftig in Bezug auf Struktur und wie das dann zum Ausdruck kam. Aber bei der zweiten Fassung wird die serielle Struktur etwas geläutet und neu durchdacht. Bei der dritten Fassung hat er das vollkommen wieder verworfen und ist auf ganz anderen Wege gekommen in das Stück, das dann am Ende dasteht. Ich weiß nicht, ob Komponisten ansonsten so viele Zeit dedizieren zum Entstehungsprozess.
Ein drittes Moment, das übergreifend ist, es scheint banal zu sein, aber es ist prägend. Das ist der homogene Satz, die homogene Ausgangsposition, die, denke ich mal, a, spezifisch ist und aber b, auch solch eine allgemeine Folie ergibt, auf der so von der Stunde Null an, oder sozusagen eine Basis ist, eine gleichbleibende, die ein Experimentierfeld geradezu darbietet.
Ja, so ist das. Ich glaube, dass wenn man von autonomen Musikformen in der Geschichte spricht, spricht man meistens von Quartetten der Sinfonie und Klaviersonate vielleicht auch noch. Aber viele Leute finden das Wort Autonomie etwas Verdächtiges, ja, die sich tief eingegraben haben in der Vorstellung, dass alles Politik sei, was gleich nichts sei. Die Autonomie in der Musik, die durch das Streichquartett dargestellt wird, ist eine notwendige Voraussetzung eben für das Weiterleben der klassischen Musik meines Erachtens. Je mehr man die klassische Musik dann in anderen Arten von Musik oder anderen gesellschaftlichen Formen zurückzudenken versucht, desto weniger wird ein jeder Spieler, wird ein jeder Zuhörer die Möglichkeit haben, die Erfahrung des Stückes neu zu gestalten. Es ist nicht, dass man die Musik als solche, als Ding, dann freisetzen will in der Marktgesellschaft und daher so etwas verdächtigen Rechtszüge in der Politik sich anhängt oder damit identifizieren lässt. So ist es nicht. Ich denke wirklich, dass diese Art von Autonomie, wovon ich spreche, ist ein Zusatzstärke, die notwendig ist in unserer Zeit insbesondere, ist nicht an Elfenbeinturm denken, ist was ganz, ganz Gesundes und was anderes. Und ich glaube, das Quartett, wie Sie sagen, die gleichbleibende Spannung zwischen vier gleichbleibenden Personen ist wirklich irgendwas, ist so eine Art Sprungbrett. Es ist eine Art Beihilfe, um weiter springen zu können in dem, was man versucht zu erreichen. Das ist das Besondere, was ich am Streichquartett schätze. Man erstaunt sich selbst, was da kommt. Halbwegs durch das neue Quartett jetzt kam ein unerwartetes und mir bislang unmögliches Ding. Und dann musste ich in dem Rest des Stückes mit dem leben.
Was kam da?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. In der zweiten Quartett, also es gab eine so knorrige Geschichte davor, in der zweiten Geige kamen plötzlich regelmäßige Flageolett-Töne, gleichbleibende, ja? Immer Großterz, Flageolett. Und die anderen Instrumente mit der Zeit haben sich dazugesellt. Das ist ein Formbruch, den ich nicht eingeplant habe, nicht erwartet habe. Und ich war lange Zeit nicht sicher, ob ich das hätte stehen lassen müssen. So, das wirklich irgendwas gilt. Und dann am Schluss habe ich gesehen, das war die notwendige, was soll ich sagen, das notwendige Gegengewicht zur Fülle der Figurationen und anderen Arten von Ausdruck. Und ich glaube nicht, dass ich in eine andere Gattung oder in einer anderen Kombination von Instrumente sowas hätte zunächst wagen können. Ich glaube, das ist das, was das Quartett bringt. Die Geschichte ist nicht da, dass man nur eben diese gleiche Geschichte der Gattung ausprägt, sondern vielmehr, dass die Unabhängigkeit, aber wie ich sagen will, die verstärkte Autonomie der Gattung Möglichkeiten bietet, um über sich selbst zu springen. Und das ist immer so gewesen.
Um über sich selbst zu springen, vielleicht können Sie am Beispiel Ihres neuen Streichquartettes für die Donaueschingen Musiktage festmachen, wo Sie sozusagen auf der Basis des Gattungsbegriffes im Allgemeinen weitergehen und wo Sie ganz individuelle Wege gefunden haben.
Weiß ich nicht, ob ich das tun kann. Ich muss zunächst rekurrieren auf das, was in den früheren Stücken, die ich in den letzten Jahren bei den Donaueschingen Festspielen habe spielen lassen. Das war das Orchesterstück Plötzlichkeit, das wurde schon gefallen. Und das war Kronos Iron, ja? Wie der Boulez sagt, ton lisse, ton strié. Und die als Problemfeld jetzt gestellt, nicht nur als Charakteristiken des Materials. Und es ging mir ja in den beiden Stücken vornehmlich um einen höheren Sinn des Zeitbegriffes. Nämlich wie die Zeit dann eine gewisse Autonomie selber im Fluss des Materials gewinnen kann. Dass das, was soll man sagen, ein Couleur, eine Zusatzfarbe oder Scharnier irgendwie dem Material überlegt und auch als solche perzipierbar ist. Und daher fing ich an mit ganz bestimmten Zeiteinteilungen, dazwischen wohl entweder Schweigen oder auch gehaltene Töne. Und eigentlich konnte man so recht eine Großform aus diesem Material machen. Es waren die Momente der Zusammenstellung, der verproblematisierten Zusammenstellung von gewissen Zeitproportionen und dem Material, das sich dort entfaltet findet oder beziehungsweise vereitelt wird jeweils. Und in dem zweiten Stück, in dem Kronos Iron, da war es so, dass ich ungefähr auf dem gleichen Wege mich befunden habe. Nur habe ich dann so nach einem Drittel des Stückes ganz lang angehaltene Töne, so wie Canti Fermi, angefangen einzubauen. So dass dann ein erhöhtes Gefühl für das Resonanzpotenzial des Materials bekommt. Und daher Zeit auf der einen Seite, ganz verschiedene Zeitbegriff auf dieses so lang ausgedehnte, ozeanisch anmutendes Material. Jetzt beim dritten Stück, da ist es fast immer so in meiner Karriere gewesen, jedenfalls früher, ganz viel früher, dass ich drei Stücke geschrieben habe, die gewisse Charakteristiken nachgingen und versuchten vielleicht möglichst zu vervielfältigen und zu verdichten. Und die beiden Stücke waren nach meiner Vorstellung eben die zwei Glieder, die das dritte dann ermöglichen sollten. So ist es nicht ganz ausgefallen, was wahrscheinlich gut ist. Ich muss jetzt in ein paar Tagen so ein kleines Gespräch hier führen. Und ich habe gesagt, Conduct Unbecoming. Das heißt auf Englisch, Conduct Unbecoming an Officer and a Gentleman. Ja, das ist das ganz Schlimmste, was in England man sich vorstellen kann. Aber Unbecoming kann man auch auf ganz andere Weise verdeutschen und sagen, das Entwerden. So, bei diesem dritten Glied sollte es so sein, nicht nur, dass die beiden Arten von Wahrnehmung der Zeit und Struktur mit Einbezogenheit der Zeit dann darstellen, sondern eher, dass mehrere Schichten gleichzeitig abrollen sollen. So dass die Fragmentation, das Zerstückelte an diesen ersten beiden Stücken überwunden werden soll, zugunsten so einer Vervielfältigung, einer Gleichzeitigkeit der verschiedenen Stränge der Argumentation oder des Materials. Sozusagen, dass man so ein Krakelür aufgrund des Gattungsbegriffs dann aufbaut, was ich auf sicherlich mit anderen Kombinationen hätte nicht machen können. Und es ist sehr sonderbar. Das ist mir zum Teil, ja, die Vorstruktur ist mir zum Teil gelungen. Aber dann ist mir sehr stark aufgefallen, dass das Material, was dadurch entstanden ist, einen eigenen Sinn für Fortsetzung gebildet hat. Ich musste ihm nachgehen. Und wenn es also eine so dialektische Auseinandersetzung geben soll, jetzt in diesem sich vervielfältigen Feld, dann ist es so, dass ich eigentlich am Anfang des Stückes, die erste Hälfte vielleicht, Zeit nur in der dynamischen Entfaltung der Grundfiguration habe rezipieren können, fortsetzen können. Und daher ist, was soll man sagen, Sprachähnlichkeit, Sprachqualitäten von Figuration dann wieder erneut in den Vordergrund gestellt. Vielleicht war es dann so, dass halbwegs durch das Stück das ganz umgeschlagen ist und ich habe die Zeit durch diese sehr minimal, für meine Verhältnisse, Material, diese stur wiederholten Sachen in das Stück einbauen können, derart, dass der dritte Drittel des Stückes dann mehr vielleicht eine Neuausarbeitung von gegenseitigen Lebensmöglichkeiten darstellt.
Sie haben es jetzt mehrfach angedeutet, dennoch gestatten Sie nochmal nachzufragen, warum musste das ein Streichquartett sein? Sie hätten das vielleicht ja auch in einer anderen Gattung oder einer anderen Besetzung abhandeln können.
Ich glaube nicht, weil ich habe ja eine Geschichte, beziehungsweise das Streichquartett und ich haben eine lange Geschichte zusammen. Wir sind also ein ganz alt verheiratetes Paar. Ne? Und da das Streichquartett versteht, was ich will, wenn ich nur flüstere. Und umgekehrt, ich kann ja Sonden runterschicken in die Untiefen des Werkes, der Vorstellung, ohne dass die ganz kaputt und flach gedrückt wieder aufkommen, nicht wahr? Ich weiß, dass, welche die Lebensbedingungen sind für diesen Extremen und allen Posten dazwischen. Und daher glaube ich, dass, nein, ich hätte das nicht riskiert in einem anderen Stück. Das werden Sie sehen.